fühle ich mich oft selber angesprochen, frage mich, wie oft zweifle ich und was bedeutet das eigentlich? Das ist eine ganz spannende Stelle. Lohnt sich, tiefer reinzuschauen. Ich mache euch heute ein bisschen Geschmack auf für den Jakobusbrief. Das ist nicht unser Thema heute. Aber eine andere Stelle, die auch vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt. Ein Satz, der uns heute und nächste Woche beschäftigt. Aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Wenn man das liest, kann man stolpern und denken, ist das nicht eigentlich was ganz anderes als das, was wir ganz oft von hier vorne erzählen, als das, was wir gerade gesungen haben? Deine Gnade rettet mich, aus Glauben bin ich befreit. Was bedeutet das? Und das möchte ich mit euch heute und nächste Woche ein bisschen durchgehen. Was meint Jakobus damit? Und ich frage mich, wie geht es dir damit, wenn du diesen Satz hörst? Aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Was macht das mit dir, wenn du ein leistungsorientierter Mensch bist? Oder was macht das mit dir, wenn du als Gemeindekind sowieso schon gewohnt bist, dein Leben lang immer mitzuarbeiten? Für viele bedeutet Christsein gute Taten vollbringen. Und wehe, du kannst nichts vorweisen. Es ist nicht selten, dass Leute unter Druck stehen deswegen, weil sie denken, sie müssten etwas machen. Und ehrlich gesagt, so ganz falsch ist dieses Denken auch nicht. Aber ich greife voraus, das ist wirklich mehr Thema nächste Woche. Heute möchte ich euch die Voraussetzung erklären, die Jakobus vor diesen Vers stellt, vor dieser Aussage. Und die Antwort darauf werden wir in der Motivation finden. Und darüber lernen wir heute was kennen. Damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt, hier könnt auch gerne eure Handy-Bibeln rausholen. Oder zu Hause, holt euch eure Bibel, schlagt die auf. Heute sind wir am Ende des ersten Kapitels von Jakobus, vom Jakobusbrief, und nächste Woche am Ende des zweiten Kapitels. Ich erzähle euch jetzt am Anfang etwas kurz und knapp zu Jakobus und dem Brief, und dann werden wir den Bibeltext hören, den ich für heute habe, und auch genauer untersuchen. Und zwischendurch habe ich mir überlegt, stelle ich euch heute ein paar Fragen. Wir haben das gerade schon geübt. Und weil ich weiß, dass Fragen sonntagsmorgen im Gottesdienst nicht so auf Begeisterung stoßen, habe ich mir gedacht, nehmt ihr euch die Fragen mit nach Hause. Also, schreibt sie euch gerne auf. Nehmt sie euch mit nach Hause, damit der Gottesdienst auch noch weitergeht als heute bis 11.30 Uhr. Das sind Fragen für eure persönliche Reflexion. Es sind auch nicht so viele. Wusstet ihr, dass der Jakobusbrief ziemlich häufig ein Streitgegenstand ist? Manche Theologen umjubeln ihn und freuen sich über den, und andere stellen ihn an den Pranger. Luther ist das beste Beispiel. Er hat sogar gesagt, am liebsten würde ich ihn aus meiner Bibel schmeißen. Das ist der Grund, warum der Brief bei Luther ganz hinten steht in den Bibeln. Einer der Gründe, weil ihm zu wenig von Jesu Leben, Tod, Auferstehung erzählt wird. Dabei finde ich allein die Story des Verfassers unglaublich spannend. Auch hier scheiden sich wieder die Gemüter unter den Theologen. Manche sagen, ach, das war ein Pseudonym. Da hat jemand einfach die Unterschrift gefälscht. Das war damals üblich, damit der Brief mehr gelesen wird. Ich finde, sie haben okay Argumente. Ich selber bin eher zu dem Fazit gekommen, dass Jakobus, der Bruder von Jesus, diesen Brief geschrieben hat. Und seine Geschichte können wir ein bisschen aus dem Neuen Testament herauslesen. Wie man aus den Evangelien weiß, hat es bei Jesus' Familie ein bisschen gedauert, bis sie erkannt haben, wer er ist. Sein Bruder Jakobus wollte es wohl wie die anderen nicht wahrhaben, hat sich gedacht, ach, warum ist der so besonderer als wir? So eine Geschwisterrivalität vielleicht? Und dann ist es passiert. hat mitbekommen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Vielleicht hat er da noch gedacht, wie blöd kann man nur sein, sein Leben so wegzuschmeißen. Und dann sah er, wie fertig seine Mutter war, traurig, erschöpft. Es würde mich nicht wundern, wenn in ihm jetzt auch noch die Wut zu brodeln begann, vielleicht. Und er dachte, nicht nur sein Leben hat er zerstört, sondern auch das von meiner Mutter und das dieser blinden Schafe, die hinter ihm hergedackelt sind. Meine Brüder und ich, wir können jetzt schön den Familien Schaden beheben, wenn da überhaupt noch was zu machen ist. Vielleicht hat er sowas gedacht, das ist eine Spekulation. Auf jeden Fall hat es gedauert, bis er erkannt hat, wer Jesus ist. Und dann kam nämlich ein paar Tage später der Schock für ihn. Wir wissen nicht genau, wann es passierte und wo, aber eines Tages stand Jesus nach seiner Auferstehung vor ihm. Zack, boom, Kehrtwende. Von heute auf morgen hat sich das Leben von Jakobus verändert. Er hat seinen alten Beruf zur Seite gelegt und wurde niemand anderes als der Vorsteher der Jerusalemer Gemeinde. Man muss wissen, das war die erste christliche Gemeinde und wahrscheinlich auch eine der größten. Kann man machen. Krasse Geschichte, krasser Lebenswandel. Halt mir mal fest bis zu diesem Punkt. Jakobus war der Bruder von Jesus. Durch eine heftige Begegnung mit ihm nach der Auferstehung kam er zum Glauben. Und diesen krassen Lebenswandel müssen wir im Kopf haben, wenn wir den ganzen Brief lesen und auch wenn wir folgende Worte hören. Es war sein Wille, uns durch das Wort der Wahrheit neu zur Welt zu bringen. Dadurch sind wir gleichsam zu Erstgeborenen unter seinen Geschöpfen geworden. Denkt daran, meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell bereit sein, zuzuhören. Aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar in Zorn gerät. Denn der Zorn eines Menschen bewirkt nichts, was vor Gott als Gerechtigkeit gilt. Darum legt alle Verdorbenheit und Bosheit ab und nehmt das Wort bereitwillig an. Es wurde wie ein Samenkorn in euch gepflanzt und hat die Kraft, euch zu retten. Hört das Wort aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst. Ich finde, dieser Bibeltext zeigt schön, wie Jakobus es aufbaut, bis er zu diesem Vers kommt, hört das Wort aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieser Vers auch hier in der Gemeinde steht? Wer weiß das? Vielleicht von den Jüngeren, die Älteren wissen das bestimmt alle. Wisst ihr, wo der steht? Der steht da vorne im Treppenhaus. Mit anderen Worten, und zwar, seid nicht Hörer des Wortes allein, sondern Täter. Und die Frage ist, was setzt Jakobus hier voraus? Er sagt, hört das Wort nicht nur, sondern setzt es in die Tat um. Im Fokus steht heute das Wort. Das Wort ist ein neutestamentliches Synonym für das Evangelium, also die Botschaft von Jesus. Darum geht es in diesem Abschnitt des Briefes. Ein kurzer Spoiler auch auf das Fazit von heute. Das Evangelium, sprich die Gnade Gottes, ist Jakobus Voraussetzung für alle guten Taten. Und ich möchte mit euch mal diese christliche Sprache ein bisschen aufbrechen, die wir auch hier in den Versen sehen, die manchmal auch sehr exklusiv sein kann. Wir gehen mal den Vers 18 Wort für Wort durch. Es war sein Wille, uns durch das Wort der Wahrheit neu zur Welt zu bringen. Dadurch sind wir gleichsam zu Erstgeborenen unter seinen Geschöpfen geworden. Ich habe am Anfang gesagt, Jakobus muss man nicht fünfmal lesen. Den Satz muss man vielleicht fünfmal lesen. Aber das kriegen wir hin heute. Hier sehen wir sehr schön, es ist nicht nur irgendein Wort. Dann könnte es vielleicht das alte israelische Gesetz sein, aus dem Alten Testament, das war den Juden auch sehr wichtig, wurde auch als Wort bezeichnet. Es ist das Wort der Wahrheit. Es geht um die gute Nachricht, dass die Menschen, du und ich, durch Tod und Auferstehung von Jesus mit Gott versöhnt sind. Und wenn ihr die umfassende Bedeutung von dem Wort im Neuen Testament haben wollt, die geht echt tief. Alles, was Jesus gesagt und getan hat, ist das Wort. Wie er gebetet und gedient, ermahnt und befähigt hat, ist das Wort. Es war so sehr in jedem seiner Atemzüge lebendig und sichtbar, dass er schließlich selbst als das Wort bezeichnet wurde. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Und dort führt es zurück auf den Anfang der Welt. Darauf, dass Gott durch das Wort die Welt erschuf. Mich faszinieren solche Zusammenhänge immer enorm. Da liest man ganz am Anfang der Bibel und Gott sprach. Und viel, viel später liest man, dass es Jesus war, der dadurch gewirkt hat. Hört euch das mal an. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Das ist Jesus. Gott und Mensch. Erschaffenes Wort und Leben in Person. Vielleicht seht ihr hier, wie tief das Wort geht. Und wie schnell man so ein Wort wie Wort liest, ohne die Kraft dahinter zu erkennen. Mit diesem Wissen wird einiges leichter an diesem Vers. Dann ist zumindest besser zu verstehen, wie es Gottes Wille war, uns durch das Wort der Wahrheit neu zur Welt zu bringen. Gottes Plan für diese Welt war und ist es, die Menschen in eine Beziehung mit ihm zu führen. Ihnen zu zeigen, dass er ist, der er ist, dass er da ist. Und dieser Plan ist durch Jesus konkret geworden. Das schaffende Wort und das Leben in Person kam hierher, um den Menschen zu zeigen, wie man so ein Leben mit ihm führen kann. Und jetzt wird es persönlich, ganz ehrlich, manchmal zerreißt mich der Gedanke, dass ich Jesus nicht so erleben kann wie seine Jünger damals. Echt. Dann denke ich, die Jünger, die konnten mit ihm umherziehen und konnten ihn ganz anders kennenlernen. Manchmal fällt mir der Glaube schwer und das Vertrauen. Und ich denke, die hatten noch ganz andere Voraussetzungen. Alles war viel einfacher für die. Und irgendwann versinke ich dann in meinem Selbstmitleid und denke, ja, die hatten es besser. Bis ich irgendwann aufwache und mir die Geschichten der Jünger in Erinnerung rufe. Zweifler, Besserwisser, jähzornige Möchtegerns. Und dann, natürlich war es etwas Besonderes, dass sie mit Jesus rumlaufen konnten, aber hat sie das vor allen menschlichen Fehlern bewahrt? Nein. Dann habe ich so ein bisschen mein Ego gepusht an diesem Punkt und bin wieder ganz glücklich, dass ich mich ganz gut mit den Jüngern messen kann, nicht ganz schlecht dabei abkomme. Aber dann geht das weiter. Dann frage ich mich, was heißt denn das wirklich, dass ich eine Beziehung zu Jesus führe, eine Beziehung mit Jesus? Muss ich wieder nachdenken. Ist nicht so wie die Jünger damals. Es ist auch nicht mehr so wie dieser unbeschwerte Party-Modus, in dem ich so bis 22, 23 war. Das Motto war hier Gott feiern, loben und mit ihm über alle Mauern springen. Alles war möglich. Jesus war mehr als real. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, da war ich ungefähr 19 und wir haben mit ein paar Jugendlichen immer Jugendgottesdienste vorbereitet und auch durchgeführt. Und die Zeit war eine sehr gute Zeit, einfach als Freunde und auch geistlich sehr, sehr cool. Und da saßen wir einmal vor dem Gemeindegebäude und ich hatte das Gefühl, als wenn Jesus mich fragt, komm mal mit auf den Spaziergang. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so ein Gefühl habt, wo ihr denkt, okay, ist von Gott, Bei mir ist es dann immer so, das ist aber ganz schön irrational. Wirklich? Ja, mach das, es ist von Gott. Ich weiß nicht. Also dann geht das immer hin und her bei mir. Und damals habe ich mich entschieden, wie gesagt, Partymodus und beschwerte Zeit. Ich bin mit Gott draufgegangen sozusagen und bin losgegangen. Und das war ein richtig cooler Spaziergang. Ich habe seine Anwesenheit total gespürt und irgendwann hatte ich das Gefühl, als wenn er meine Hand nimmt. Jetzt könnt ihr sagen, okay, Fantasie der Jugend geht mit einem durch. Ich würde eher sagen, das ist was, was wir von Jugendlichen oder auch Leuten, die Jesus gerade neu kennenlernen, dieses Feuereifer, dieses Unbeschwerte, Unbefangene, was wir schätzen können. Als Gemeinde vielleicht auch zur Erbauung nutzen können. Es war eine tolle Zeit, würde ich sagen. Und dann kam eine Zeit, in der ich entdeckt habe, dass ich auch Grenzen habe. Das war am Anfang erstmal merkwürdig. Ich wusste gar nicht, was mit mir los war. Jetzt sehe ich auch viel Positives drin natürlich. Aber solche Begegnungen, von der ich gerade erzählt habe, die muss ich lange suchen. Oft finde ich sie auch gar nicht mehr oder nicht. Das freie Unbeschwerte ist weg. Mein Leben ist voller Grenzen. Und dann frage ich mich, wo ist da das Wort der Wahrheit? Die Botschaft der Befreiung, die Gnade Gottes in meinem Leben. In den unemotionalsten Momenten ist es einfach das Wissen. Das, was ich im letzten Jahrzehnt mit Gott erlebt habe und über ihn erfahren habe. Gebetserhörungen, die ich erlebt habe. Natürlich auch mein Studium, das viel dazu beigetragen hat. Das Wissen ist tiefer verwurzelt als die Zweifel, die mich regelmäßig überkommen. Und in den anderen Momenten, wo ich dann bereit bin, mein Herz zu öffnen, sind es kleine und große Überraschungen. Ein erhörtes Gebet, wenn ich mich aufraffe, doch mal zu beten. Tiefe Dankbarkeit über die Geschenke, die Gott uns macht, wie zum Beispiel, dass wir gerade in dieses Haus umziehen konnten. Wo stehst du? Das ist eine Frage für dich, für heute Nachmittag, für heute Mittag. Wo stehst du? In welcher Phase befindest du dich? Ich wette, es gibt mehr als diese zwei Phasen, die ich bisher erlebt habe. Wie begegnet dir Jesus? Wenn du das für dich beantworten kannst, dann bist du einen großen Schritt weiter in deinem Glaubensleben, weil du etwas in Worte fassen kannst, was du fühlst, spürst. Und es bereitet dich vor auf Gespräche, auf Diskussionen, wenn du es vorher einmal tust. Einmal in Worte fassen. Wie begegnet dir Jesus? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ich komme einmal zurück zum Vers. Gottes Plan war es, durch Jesus uns neu zur Welt zu bringen. Ein großer jüdischer Gelehrter zur Zeit Jesus hat sich damals schon an dieser Formulierung aufgehängt. Er konnte verständlicherweise nicht verstehen, was das bedeutet, neu zur Welt zu kommen. Ich muss zugeben, das ist auch in der Tat richtig christliches Fachjargon, so eine neue Geburt. Eins steht fest, ist damit nicht gemeint, dass wir wieder zurück in unsere Mütter kriechen müssen. Eine gute Nachricht. Ich finde Jesu Antwort auf diesen Einwand auch etwas kryptisch. Ihr findet das Gespräch von diesem Gelehrten und Jesus in Johannes 3. Für mich ist es ein Vergleich. Es gibt auf der einen Seite die irdische Geburt, also die Geburt hier auf der Erde, die bestimmt, wer wir sind. Kinder unserer Eltern, Junge oder Mädchen, Deutsch, Arabisch, Kolumbianisch. Sie weist uns zum Teil einen Platz auf dieser Welt zu. Ich meine, Studien besagen, dass Akademikerkinder häufiger Abitur machen als welche aus dem sozialen Brennpunkt. Ein Platz auf dieser Welt. Und mit der Geburt bekommen wir in der Regel einen Namen. Zum Kontrast steht in diesem Vergleich der körperlichen Geburt die geistliche Geburt gegenüber. Im Unterschied hängt die nicht so sehr von anderen Menschen ab, sondern von unserer Entscheidung. Es ist die Frage, ob ich an Gott glauben möchte oder nicht. Eigentlich ist es auch nur das. Diese eine Entscheidung, und sie obliegt dir. Ich finde, das ist in unserer heutigen Zeit doch eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Niemand kann dir diese Entscheidung wegnehmen. Niemand kann für dich entscheiden. Jesus sagt dazu dann, dass die Taufe das Zeichen für diese Entscheidung ist. Und wir hatten vor 2 Wochen eine wunderschöne Taufe, wo 8 Leute gesagt haben, dass sie sich entschieden haben. Das war die Taufe, ein Zeichen für die Entscheidung. Mega cool. Entscheidung und Taufe, mehr nicht. Keine besondere spirituelle Erfahrung, kein extravagantes Zeichen von Gott, auch wenn ich den Wunsch danach gut nachvollziehen kann, nur deine Entscheidung, deine neue Geburt. Und mit dieser Geburt kommen auch ein paar neue Bestimmungen einher. Zum Beispiel, dass du genau wie alle anderen gleich vor Gott bist. Egal, ob du reich oder arm bist, mehr oder weniger kannst, von Menschen mehr gewertschätzt oder weniger gewertschätzt bist. Gleichsam wie alle anderen gehörst du nun zu Gottes Erstgeborenen. In der biblischen Kultur waren die Erstgeborenen auch etwas ganz Besonderes. Ihnen fiel besonderer Ruhm zu, beziehungsweise ein Großteil des Erbes, besonderer Ruhm, besondere Verantwortung, besonderer Reichtum im Vergleich zu den Geschwistern. Und noch etwas sagt das Neue Testament über Erstgeborene, nämlich, dass Jesus der erste Erstgeborene war. Gleichsam zu Erstgeborenen heißt nun, Gott liebt uns so sehr und vertraut uns so viel an, wie er Jesus anvertraut. Für die theologische Richtigkeit muss ich hier einen Einwand hinzufügen, und zwar in der Bedeutung und im Titel trifft das schon jetzt auf uns zu. Aber Hand aufs Herz, wir schaffen es nicht, so zu sein wie Jesus, so viel Verantwortung zu tragen wie Jesus. Und wir befinden uns in einer Spannung von der Zusage, die schon jetzt über uns ausgesprochen wurde und sich aber noch nicht ganz entfalten kann. Ja. Aber mit dieser neuen Geburt und dem neuen Titel kommt auch noch was, was wir schon bei der irdischen Geburt erhalten. Und zwar ein neuer Name. Kind Gottes. Jesus sagt dazu, was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Also ein Kind Gottes. Fassen wir diesen Vers mal zusammen. Es war Gottes Plan, durch Leben, Tod und Auferstehung von Jesus, also dem Leben in Person, uns einen neuen Weg zu zeigen. Den Weg einer neuen Geburt, der geistlichen Geburt, die durch die Entscheidung zum Glauben stattfindet. Und dieser Glaube macht uns allesamt vor Gott gleich und beschenkt uns mit einem sehr würdevollen Titel, Gottes Erstgeborene zu sein. Und nicht nur dieser Titel wird über uns ausgesprochen, sondern auch ein neuer Name, Kind Gottes. Das ist noch was, was ich faszinierend finde. Wie viel Inhalt in so einem kleinen Satz stecken kann. Das hätte man am Anfang vielleicht nicht gedacht oder man liest den so schnell. Jakobus predigt anhand des einen Satzes eine unglaubliche Menge Stoff. Aber manchmal, und das habe ich schon oft erfahren, lohnt es sich, die Mühe zu machen und tiefer da einzusteigen in dieses Wort von Gott. Und dann scheinen die nachfolgenden Verse in einem anderen Licht. Denkt daran, meine lieben Brüder und Schwestern, Jeder Mensch soll schnell bereit sein, zuzuhören, aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar in Zorn gerät. Denn der Zorn eines Menschen bewirkt nichts, was vor Gott als Gerechtigkeit gilt. Darum legt alle Verdorbenheit und Bosheit ab und nehmt das Wort bereitwillig an. Eine Entscheidung. Das Wort von Jesus. Es wurde wie ein Samenkorn in euch gepflanzt und hat die Kraft, euch zu retten. Glaubt an Jesus, scheint Jakobus hier rauszuschreien. Lass doch dein altes Leben mit Angst, Neid, Zorn, Bosheit hinter dir. Und nimm diese gute Nachricht von Jesus, deinem Gott, an. Es ist auch gar nicht so schwer, denn wenn du tief in dich hineinhorchst, kannst du vielleicht das Fünkchen Glauben schon erkennen. Dieses Samenkorn. Bei manchen ist es so diese tief innen liegende Gewissheit, es gibt da mehr, es gibt etwas Größeres in diesem Universum, etwas, das drüber steht. Bei anderen ist es vielleicht eine brennende Sehnsucht, so ein kleiner brennender Punkt, der hofft, dass man nicht alleine das Leben stemmen muss. Wie auch immer das Samenkorn in dir aussieht, trau dich, danach zu suchen. Das ist Gottes Geschenk an dich. Und bei vielen von euch, die hier sitzt, ist dieses Samenkorn auch schon ein kräftiger Baum, das weiß ich. Und das, finde ich, ist so das Schöne an Gemeinde. Gemeinden sind Wälder. Kranke Gemeinden sind Fichtenwälder, dazu muss ich hier, glaube ich, nicht viel sagen. Aber gesunde Gemeinden sind Mischwälder. Hier gibt es starke Bäume, die Platz zum Leben für viele Tiere bieten. Alte, kräftige Eichen, die auf eine Lebenserfahrung zurückblicken und die mit anderen teilen. Und Flora und Fauna, die Hand in Hand arbeiten, sich gegenseitig befruchten. Es gibt Platz für Samen zum Sprießen. Überall stecken kleine Bäumchen ihre Köpfe aus dem Boden. Das ist Gottes Vorstellung vom Leben der Menschen untereinander. Starke Christen helfen anderen zu wachsen oder erstmal überhaupt einen Platz zu finden, wo sich ihr Samenkorn entfalten kann. Such das Samenkorn in dir. Es hat die Kraft, dich zu retten, sagt Jakobus. Und wenn du es schon gefunden hast, dann wird der nächste Vers und der nächste Sonntag für dich wahrscheinlich besonders interessant. Hört das Wort aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst.